und in die Fluten. So beeindruckend die Legende wirkt, die historische Wirklichkeit sah anders aus. Nach dem Mediävisten Arno Borst hat Pirmin keineswegs eine Wildnis vorgefunden.
Wohl aber eine politisch zerklüftete Landschaft, in der sich adlige Machthaber nebeneinander drängten und miteinander stritten.
Seit Karl dem Großen pflegte die Benediktinerabtei intensive Kontakte zum kaiserlichen Hof in Aachen. Reichenauer Äbte waren Berater und Gesandte des Kaisers, und wenn sich der Kaiser auf den Weg nach Rom machte, nahm er vor der beschwerlichen Alpenüberquerung Quartier auf der Reichenau. Die Nähe zur Macht hat dem mittelalterlichen Kloster politischen Einfluss und wirtschaftlichen Nutzen gebracht. Ein Grund auch für die überragende geistesgeschichtliche Bedeutung der Abtei. Das Tafelbild im Mittelzeller Münster zeigt, wie die Insel im 17. Jahrhundert möbliert war. Mit weitläufigem Kloster, Klostermauer und Münster in Mittelzell. Mit der Niederzeller Kirche St. Peter und Paul im Westen und der Georgskirche in Oberzell im Osten. Bis heute prägen die drei mittelalterlichen Kirchen von Niederzell, Mittelzell und Oberzell das Bild der Insel. Von den Anfängen der Besiedlung bis weit ins 19. Jahrhundert war sie, wie von Pirmin, nur mit dem Boot zu erreichen. Dann wurde die Untiefe zwischen östlichem Inselrand und gegenüberliegendem Seeufer zu einem von Pappeln umsäumten straßenbreiten Damm aufgeschüttet. Das Ensemble der Insel mit ihrem Schilfgürtel und der umgebenden Seelandschaft wurde im Jahr 2000 zum UNESCO-Welterbe erhoben. Umtost vom Lärm der Gegenwart macht sich der Vogelkundler und Naturschützer Gedanken über naheliegende Zusammenhänge, die im Wirbel um die große Vergangenheit der Insel gelegentlich aus dem Blick geraten.
Schon das Leben der Mönche und noch viel stärker natürlich auch das Leben der Bevölkerung zur damaligen Zeit über Jahrhunderte hinweg war ja geprägt von einer Nutzung der Naturressourcen. Was hatte man denn sonst? Und ich glaube, es wäre falsch, wenn man jetzt nur die Klostergebäude isoliert sehen würde, sondern diese Einbettung in diese begnadete Landschaft ist doch ein ganz wesentlicher Teil des Erbes, das wir haben.
Am südlichen Ende des Damms, nach der Pirmin-Statue, weitet sich der Eingang zur Insel. Die ersten Felder breiten sich aus. Salat, Fenchel, Kohlrabi und Brokkoli reihen sich aneinander, überziehen in weichen Grün- und rötlich-braunen Tönen das Erdreich. Über dem Ackerland mit ihrer romanisch wehrhaften Architektur thront die Kirche St. Georg. Natur- und Kulturlandschaft. Die rostrot-dickköpfige Kolbenente und der schneeweiß schimmernde Silberreiher, nicht weniger als die Jahrtausende alte Architektur und Geschichte, machen den Reiz der Insel aus. Denkmalpfleger, Naturschützer und die Gemeinde Reichenau hatten wahrlich gute Gründe, der UNESCO das malerische Eiland im besten Licht zu präsentieren. Was merklich Folgen hatte.
Positiv verändert hat sich, dass nicht nur die Bevölkerung der Reichenau sehr viel stolzer auf ihre Insel geworden ist, sondern dass auch die weitere Umgebung in Baden-Württemberg, im benachbarten Ausland, sehr viel mehr die Reichenau wahrnimmt als früher noch als Salatinsel oder als Insel, wo ein Campingplatz ist, wo man baden kann und so weiter.
So Bürgermeister Volker Steffens zum neuen Status der Reichenau. Kultur- und Tourismuschef Karl Wehrle hat seinerzeit natürlich auf die Entscheidung der UNESCO mit angestoßen.
Dann, als der Antrag genehmigt wurde, am 30.11.2000, als wir das im Radio übrigens gehört haben, morgens, dass die Reichenau jetzt auf diese Liste kommt, wir zwei haben eine Flasche Sekt aufgemacht und haben angestoßen, weil wir schon der Meinung sind, dass das eine Sache ist, die einfach für die Reichenau förderlich ist. Das ist eine Auszeichnung, die uns abhebt. Wir spielen plötzlich in einer anderen Liga. Wir gehören zu Highlights auf der ganzen Welt. Damit sind auch tatsächlich Chancen verbunden in der Zukunft.
Von den Reichenauer Highlights ist die Kunsthistorikerin Dagmar Zimdars schon lange angetan.